Seit der Antike gibt es die Theorie des Multiversums, die besagt, dass es neben unserer Realität noch unendlich viele Paralleldimensionen gibt, die sich in jeder erdenklichen Weise von unserer unterscheiden können. Einem Forscherteam ist es nun gelungen, Audiofragmente dieser fremden Welten zu empfangen. Doch dabei stießen sie auf ein rätselhaftes Phänomen. Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
Dimension UZ50OZ85076EY58. Wir haben es euch doch gesagt.
Hab ich dir doch gesagt. Der Podcast mit Nils und Florentin, den beiden Wahrwissern. Hey Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu Folge Nummer 11 von... Was habe ich doch gesagt?
Herzlich willkommen, Leute. Ich wusste, dass ihr alle einschaltet. Deswegen haben wir uns auf diese Folge ganz besonders gefreut, weil ich weiß nämlich, dass Martina, Lorraine, Sören, Britta, Steffen zum ersten Mal heute dabei sind.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und Nils, du musst dich auch nicht entschuldigen, dass du heute zu spät gekommen bist, denn ich habe schon vorher gesehen, dass du zu spät kommen wirst und bin deswegen auch zu spät gekommen.
Allerdings hatte ich dir natürlich auch eine SMS geschickt, wo das drin stand. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt... Na?
Naja, gut, aber es ist ja, also da müssen wir jetzt nicht wieder reinsteigen in diesen alten Streit, von wegen, ich glaube, wir sind beide ist zertifizierte Wahrwisser, also wir sind damals nach Toronto geflogen, um uns das auch wirklich zertifizieren zu lassen. Unsere Kunden wollen natürlich auch wissen, woran sie sind, dass wir nicht irgendwelche Jahrmarkt-Scharlataner, sogenannte Wahrsager sind, sondern dass wir echte Wahrwisser sind und das haben wir uns in Toronto geholt, war ein schöner Urlaub. Blöd, dass unser Flug abgesagt wurde, aber du hast, glaube ich, die Hotdogs im Flughafen sehr genossen.
Ich habe sie genossen, weil ich habe sie ja im Vorfeld schon gekauft, weil ich ja wusste, dass der Flug abgesagt wird. Genau. Deswegen hatte ich schon für dich ja auch Hotdogs mitgebracht.
Zum Glück hatte ich davor Hotdog-Aktien gekauft. Das heißt, dein ganzes Geld, das du ausgegeben hast, ging eigentlich quer nur weniger direkt an mich, wovon ich dir noch mehr Geld leihen konnte, wovon du noch mehr Hotdogs kaufen konntest. Also da, ich glaube, wir haben die gesamte kanadische Wirtschaft damit einmal komplett auf den Kopf gestellt.
Absolut. Ja, und dann haben wir da ein bisschen auf Eishockey gewettet. Mhm. In Kanada sind ja so Eishockey-Spieler. Das ist ganz interessant. Die haben so Schlittschuhe, also das sind so Schlittschuhe.
Ja.
Und dann haben die so einen Stock mit so einer Zunge dran und mit so einem Gelöt.
Aber ich habe bis zum Ende nicht verstanden, was man mit dem Stock machen darf und was nicht. Weil teilweise haben die so an die Wand gedotzt oder so. Ich weiß nicht, ist das wie so, wo man dann so dann, also gibt es dann so Geheimwege, die man dann freischalten kann, wenn man da so an die Bande ranschlägt oder was? Ich habe es nicht verstanden.
Ja, manchmal öffnet sich da eine Tür. Da ist man, also in den Banden sind so Türen verbaut.
Und dann kannst du da so Bomben finden und Bananen.
Nee, das
und
weiß ich. Nein, aber die gehen einfach dann raus. Und manchmal gehen die dann raus und dann sitzen die da teilweise. Ich habe das den einen mal beobachtet. Der saß da 2 Minuten und dann ist er wieder reingekommen.
Ja, der eine, dieser gestreifte Typ hat kurz mit dem geredet und ist der eine einfach nach Hause gegangen. Und er ist einfach durch die Tür gegangen, einfach nach Hause, ins Auto mit den Schlittschuhen. Und ist nach Hause gefahren.
Und ich weiß nicht, ob der dann quasi gewonnen hatte.
Ja.
Und die anderen mussten weiterspielen.
Ja.
Und der Typ, der da 2 Minuten draus war, der durfte sich, glaube ich, einfach nur ausruhen.
Das ganz merkwürdig.
Musste 2 Minuten, durfte sich, also jedenfalls, das war ganz lustig. Wir waren da bei Edmonton Oilers gegen die Toronto Maple Leafs. Mhm. Und da saßen wir neben diesem netten kanadischen Ehepaar. Ach, und die haben sich, haben total viel Geld gespart, um ihren beiden Söhnen, die große Hockeyfans sind, überraschenderweise in Kanada, diese Tickets kaufen zu können. Ja. Haben sich ja wirklich seit einem Dreivierteljahr darauf gefreut. Und dann sitze ich neben denen. Und die denken so, ja, der Deutsche da, der hat einfach überhaupt gar keinen Plan und erklären mir irgendwelche Sachen. Und dann sage ich zu denen, ja, pass auf, Edmonton gewinnt heute 6-5. Ne?
Ja.
Und die haben sich voll, ja, der lustig, so lustiger Witz, ne?
Ja.
Und dann zu sehen, so wie dieses Ergebnis dann so am Ende zusammenkam.
Wie es so langsam entsteht und sie langsam immer mehr realisieren.
Ja.
Meine Frage an dich, wie sehr kannst du Sport denn überhaupt noch genießen? Weil du bist ja spezialisiert auf Sport auch in gewisser Weise. Du weißt ja den Ausgang eines jeden Spiels. Wie sehr kannst du das noch mitverfolgen und genießen? Weil ich habe dich auch jubeln sehen. Wie ist das denn? Was geht da in dir vor?
Ja, das ist ein bisschen billig. Manchmal, wenn es mir schlecht geht, dann gebe ich mir diese Droge, dann tue ich so, als wenn ich emotional involviert wäre mit irgendeiner Mannschaft, die gewinnt.
Hm.
Und versuche mich dann so, kennst du das, wenn man so versucht, das, was man weiß, so unter so eine Decke zu schieben und so zu tun, als wenn man es nicht weiß und sich selbst davon zu überzeugen, ja, ich weiß das in Wirklichkeit nicht.
Ja.
Da fühle ich mich wie so ein Scharlatan, ne? Wenn ich so tue, als wenn ich es nicht wüsste die ganze Zeit.
Du, ich habe 7 Jahre Ehe hinter mir, wo ich genau wusste, ja, in 3 Jahren Scheidung. Und das ist nicht leicht, damit umzugehen, weil du einfach auch genau den Tag weißt. Also das ist schwierig, wo du dann auch so sagst, ja, irgendwie schöne Erinnerung und so. Und du weißt ganz genau, ja. So, und dann lernst du halt irgendwann Robert kennen und sagt, ich habe einen Kollegen in der Arbeit. Und ich sag so, ach, und gefällt er dir? Auch weiß ich nicht, wir haben uns zweimal unterhalten und du weißt schon alles, ja, das ist schon alles da. Ja. Wie geht man damit um? Ich will es ja auch nicht spoilern, deswegen auch nochmal ganz kurz hier in der Folge, riesige Spoilerwarnung gerade mal. Wir werden in dieser Folge spoilern, wir werden Weltgeschehen spoilern, wir werden aber auch Serien, Filme spoilern, wir werden aber auch euer Privatleben spoilern. Es gibt Leute, und das verstehe ich total, die das nicht wollen, die unsere Dienste nicht in Anspruch nehmen wollen, die nicht wissen, was passiert, sondern das Leben auf sich zukommen lassen wollen und in der Gegenwart leben.
Ja, aber
konnten wir ja nie. Wir konnten nie in der Gegenwart leben.
Außer Sven und Sören hat jetzt heute niemand eingeschaltet, der überhaupt nicht weiß, worum es geht.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt das, was du gesagt hast, jetzt explizit für Sven und Sören, wobei Sören gleich abschaltet, aber Sven bleibt dran.
Genau, und Sven, wenn es geht, in 2 Jahren eher Flugzeuge vermeiden.
Ja.
Kleiner Tipp an der Stelle, aber.
Und deswegen die Pilotenausbildung vielleicht nochmal überdenken an deiner Stelle jetzt.
Genau.
Ich weiß, du bist kurz vorm Abschluss, Sven. Und du hast schon quasi den Champagner kaltgestellt. Dein Vater ist mächtig stolz auf dich, dass du es geschafft hast, Pilot zu werden. Fehlt dir im Prinzip nur noch die mündliche Abschlussprüfung und dann hast du es geschafft. Aber von uns wirklich der Tipp, Sven, such dir was Neues.
Und eine Sache von mir noch, Sven, der Joghurt ist abgelaufen. Der Joghurt ist abgelaufen. Also das nur am Rande und viel Spaß weiterhin. Viel Spaß mit der Folge.
Ja, er ist jetzt, er geht gleich.
Wo wir gerade bei Hot Dogs waren, vielleicht können wir mal so kulinarische Trends so ein bisschen angehen, weil ich weiß, dass der Hotdog mehr und mehr die Pizza verdrängen wird als beliebtestes Essensstück, als Essensgut, als Nahrungsmittellieferant und damit natürlich auch der Hawaii-Hotdog um sich greifen wird. Deswegen seid, wenn ihr Ananasbauern seid, wenn ihr Ananas zu Hause habt, gerne bitte jetzt einfach mal direkt expandieren. Der Ananas-Hotdog, der Hotdog-Hawaii-Hype wird kommen.
Er wird kommen. Das Einzige, was ich mich noch frage, da bin ich im, also da ist es ein bisschen nebelig bei mir. Ich weiß, dass das passiert, da bin ich bei dir, aber ich habe noch kein klares Bild von der Optik des Hotdogs. Ob jetzt quasi die Brötchen mit der Wurst durch den Ring der Ananas geschoben werden oder ob die Ananas klein gehackt wird und oben drauf gelegt wird. Weißt du da mehr?
Nee, ich dachte, dass der Hotdog komplett die Ananas ist. Also dass du so in, also wie so Bananasplit, dass du die Ananas quasi in 2 Teile teilst, die längliche Ananas und dazwischen dann die Schinkenwurst legst und damit dann den Hotdog Hawaii hast sozusagen. Also da gibt's ja dann diese Stanzröhren, haben wahrscheinlich auch viele von euch zu Hause rumliegen, diese Stanzröhren, wo du die Ananas einmal so ein wie sagt man, Zylinder ausstochern kannst.
Ja.
Und der wird dann nochmal aufgeschnitten und dazwischen kommt dann die Wurst. So habe ich verstanden, ehrlich gesagt. Es war eine dunkle Vision. Das war nachts tatsächlich, haben die Blätter, also ich habe ja diese große Weide vor meinem Fenster und die Blätter haben sich angeordnet nachts, sodass der Mond durchgeschienen hat und in meinem Zimmer auf die dem Fenster gegenüberliegende Seite dann wie so ein Diaprojektor mir sehr klar diesen Hotdog Hawaii geworfen hat. Und ich habe das sofort erkannt. Ich konnte jetzt aber auch nicht genau sehen, ob es eine Schinkenwurst ist, ob Schinkenstücke noch separat da drauf sind oder wie das läuft. Also da nochmal ganz kurz auch der Disclaimer. Manche Vorherwissungen sind auch nebulös.
Ja, es ist tatsächlich so. Viele Leute, die das jetzt, die diese Gabe nicht haben, ne? Das ist ja auch immer ganz interessant. Wir setzen das so voraus, jeder weiß das, ne, weil wir das alles wissen, aber die anderen sind halt keine Wissenden. Es gibt unterschiedliche Klarheitsgrade, nach denen man unterscheidet. Es gibt also den Klarheitsgrad 1, das ist halt zu 100%, also das kann man einfach nichts von den Zweifeln ziehen, jedes Detail ist absolut klar. Zum Beispiel, dass jetzt eben gerade du eine Nachricht bekommen hast. Das wusste ich.
Kannst du die kurz vorlesen?
Ja. Hallo lieber Florentin, es tut mir leid, dir es auf diesem Wege mitteilen zu müssen, aber ich habe dich für einen anderen Mann verlassen. Ich habe ihn bei der Arbeit kennengelernt und er war stets nett und freundlich. Im Gegensatz zu dir wusste er auch nicht, wann ich nach Hause komme vom Einkaufen.
Genau, die Antwort habe ich ja auch schon vorher geschrieben. Kann ich jetzt ja copy-pasten hier. Das ist immer ein netter Effekt, wenn die Leute einem so eine kurze Nachricht schreiben und sofort kommt einfach so ein 3-4 Seiten Text zurück. Ja. Das ist immer ein ganz netter Effekt, aber ja, wie gesagt, berührt mich emotional nicht. Habe ich mich seit 3 Jahren darauf vorbereitet und Robert ist ein Netter.
Ja, er ist ganz nett, wobei er erkrankt in wenigen Wochen an Syphilis.
Das stimmt, und ihre Liebe ist ohnehin hohl und oberflächlich, von daher
ja,
kein
also
Problem.
Sie wird, das ist das, jetzt kurz zu ihrer Geschichte, jetzt zu deiner Frau, ne? Sie glaubt, sie.
Okay, kannst du dich vielleicht, also wenn es geht, nicht in mein Privatleben einmischen? Wir hatten eigentlich gesagt, dass klar, Wahrwissen und so, aber vielleicht nicht, wenn es geht, ins Privatleben des anderen.
Aber es ist jetzt ja nicht mehr wirklich dein Privatleben. Ich meine, es ist jetzt Roberts Privatleben.
Naja, gut, man hat ja trotzdem noch eine gemeinsame Geschichte. Also da will ich.
Ja, aber ich denke, du bist
also ich pfusche ja auch nicht. Also ich pfusche ja auch nicht jetzt da irgendwie, was macht deine Mutter, was machen deine Enkel und deine Enkelsenkel und die und so weiter. Mache ich ja auch nicht. So, es gibt ja auch Ethik-Kodex und sowas.
Ja, aber ich hätte, da gebe ich dir völlig recht. Ethik ist super wichtig, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du dich davon berührt fühlst, weil ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass wir beide uns wegen was anderem streiten heute.
Ja, vor allem, ich weiß ja auch, dass du nicht damit aufhören wirst.
Du hast das ja auch gesehen, ne?
Ich habe es ja auch gesehen.
Genau,
ja.
Und ich dachte, also das war jetzt, da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Visionsgraden, ne? Also Visionsgrad 1 ist halt, ist es eigentlich völlig glasklar. Und je weiter der sozusagen der Zwiebelring nach außen kommt, desto nebulöser ist die Vision und desto mehr Raum für Interpretationen ist da. Und da kann man auch das eine oder andere Mal vielleicht sogar daneben liegen, weil man das einfach falsch interpretiert hat. Im Nachhinein erkennt man aber, wo der Fehler war. Ja, also weil die Hinweise waren eigentlich da.
Welchen Klarheitsrang hast du?
Bezüglich was?
Also generell, beziehungsweise Wahrwissung.
Also ich halte mich schon für einen Einser halt, ganz klar. Aber es gibt.
Einser?
Ja, also wen würdest du denn jetzt?
Naja, also als wir in Toronto waren, haben wir uns beide die 8 zertifizieren lassen. Also das ist schon mal
ja,
die Grundlage.
Ja, aber das ist ja schon länger
meinst,
her.
Meinst du, dass du jetzt in ein paar Jahren von 8 auf 1?
Ja, na klar. Also ich fühle mich super klar. Ich habe den ganz klaren Blick. Ich habe den klaren Blick erlangt. Ich war auch am Baum des Übels. Und hab dort geschürft. Nach Moosgrün.
Ja, aber das gibt dir vielleicht 1, 2 Punkte, aber nicht 8.
Ja, aber das habe ich ja mehrfach gemacht. Das stackt.
Ja, aber du kannst ja nicht einfach den Baum des Übels grinden und denken, du kannst dann irgendwie auf 1 hoch.
Ja, aber das ist ja der Witz. Warum denn eigentlich nicht? Das habe ich mich nämlich gefragt. Alle sagen mal, ja, ich war am Baum des Übels. Und so, ja, geil, herzlichen Glückwunsch. Aber ja, und warum gehst du nicht nochmal hin? Ja, da hat keiner eine Antwort gehabt. Ich bin einfach mehrfach hingegangen und jetzt bin ich 1.
Ja, aber das, wenn du jetzt da so ein Schlupfloch ausnutzt irgendwie und dann irgendwie den Baum des Übels, Level 1 Baum, so wo jeder hinkommt.
Ja, aber das hat funktioniert. Also du siehst doch, wie glasklar ich bin. Ich wusste das ja alles. Ich habe dir das mit Robert auch mehrfach schon vorher gesagt. Bevor du überhaupt das wusstest. Muss man auch mal ehrlich sagen, dass ich da einen klaren Blick hatte.
In welcher Hand habe ich das eure Stück, rechts oder links?
Rechts.
Ich habe gar keins.
Ja, weil du das gerade, erstmal, weil du pleite bist und zweitens.
Gut, die finanziellen Schwierigkeiten, das ist halt jetzt ein anderes Thema.
Ja. Wegen der Hotdog-Aktien.
Ja, aber die werden sich ja noch auszahlen.
Ja, aber eben nicht jetzt. Ne? Du hast immer so Langzeitprojekte. Weißt du, und das ist halt auch so ein kleiner Investitionstipp, ne? Für alle, die auch Sehende sind. Und ihr seid jetzt vielleicht nicht so wie ich Level 1, sondern ihr habt eher so eine nebulösere. Interpretiert nicht zu viel, weil das ist das Problem.
Ja.
Wenn ihr noch nicht so gut seid in Interpretation und ihr wisst, je weiter ihr raus seid aus der Klarheit, desto fehleranfälliger werden eure Interpretationen. Und deine Geschichte jetzt mit dem Hotdog zum Beispiel, da muss man auch ehrlich sagen, da warst du vielleicht ein bisschen blauäugig einfach, mit dem Hawaii-Hotdog auch und so.
Naja, ich habe es sehr deutlich gesehen. Also ich weiß nicht, was du siehst, aber für mich war das sehr eindeutig, der Hawaii-Hotdog.
Ja,
und
Florentin, das ist halt.
Ja, wenn es ja sehen, deine 1, Klarheitsrang 1 ist ja eine Behauptung gerade. Und wir können dir das ja einfach sehen, was da passieren wird. Von daher finde ich das gut. Aber weil du sagst, Interpretation ist gefährlich. Letztens war ein Kunde bei mir und wollte wissen, wie er stirbt. Mhm. Wie meistens eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer wissen wollen. Sie wollen meistens auch nicht. Das Interessante ist ja, ich kann entweder sagen, wo etwas passiert oder wann etwas passiert. Mhm. Nie gleichzeitig. Das heißt, man weiß nur, also wo, wann oder wie, aber nie zwei davon gleichzeitig. Also das ist vielleicht
die Ein-W-Regel.
Genau. Und er wollte wissen, wie er stirbt. Nicht wann und wo, sondern wie. Und ich schaue also ganz klar wieder in meinen Earl Grey, in meinen Teesatz und sehe ganz klar ein Flugzeug. Und jetzt bist du natürlich in der Verantwortung, was machst du jetzt? Wie interpretierst du das jetzt? Was ist das jetzt für ein Zeichen? Was will die Vorhersehung, das Schicksal, was auch immer, dir da sagen? Und dann habe ich natürlich gesagt, naja, passen Sie auf, ich gehe mal davon aus, dass Sie in einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen. 3 Wochen später erreicht mich die Nachricht, mein Mann ist in einem Autounfall gestorben. Stellt sich raus, der hat im Autoradio Flugzeuge im Bauch von Oli P. gehört und war so mitgerissen von dem Rhythmus, dass er im Rhythmus mit dem Fuß getippt hat. Ja. Hat aber in dem Moment vergessen, hingerissen von den Lyrics, von dem Song, von den treibenden Bässen, von den Rhythmen, hat vergessen, dass er Auto fährt und hat im rhythmischen Tippen mit dem Fuß aus Versehen Vollgas gegeben, 26 Kinder überfahren und selber auch gestorben.
Ja, das
habe ich falsch interpretiert.
Aber da muss ich dich freisprechen von Schuld. Ich weiß ja, dass du im späteren Verlauf des Jahres auch dann noch in Behandlung gehst, um mit deinen Schuldgefühlen leben lernen zu müssen. Und da wird bei dem einen Gespräch mit dem Doktor, der übrigens kein echter Doktor ist, das kommt dann in 3 Jahren raus, dass die Dissertation abgeschrieben war zu großen Teilen von Annegret Karrenbauer, der berühmten Koryphäe der Psychologie. Und deswegen kann er dich nicht so richtig beraten. Deswegen mache ich das jetzt, um dich davor zu bewahren. Jedenfalls, er wird versuchen, dir die Schuld zu nehmen. Das klappt aber nicht so richtig, weil er die falsche Technik anwendet. Und du wirst richtig Probleme haben. Und ich wollte dir jetzt schon mal sagen, ich weiß, ich kann es nicht ändern, aber es ist nicht deine Schuld.
Ja, ich wusste, dass du das sagen wirst. Ich möchte dir trotzdem danken, aber es nagt natürlich auch an mir. Ne? Klar, du hast natürlich den Kunden gegenüber auch eine Verantwortung, weil natürlich viele Leute auch das als Anlass nehmen, ihr Leben zu ändern. Viele Leute wollen nicht sterben, was ich zum Beispiel nicht verstehe, weil wir alle wissen, was nach dem Tod passiert.
Ja, und, ja.
Aber gut, trotzdem gibt es auch noch viele Leute, die nicht sterben wollen und die dann eben sagen, sie wollen wahrscheinlich wissen, wie sie sterben werden, um das dann zu vermeiden. Wo ich sag, nein, das Schicksal, die Vorhersehung weiß ja auch, dass du hierher gekommen bist. Also das, so geht's nicht. So, das ist ja Teil des Ganzen. Und das ist natürlich immer besonders zynisch, wenn Leute aktiv versuchen, nicht zu sterben und gerade deswegen sterben. So, ne? Deswegen.
Ja. Aber das, was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Wir haben jetzt ja noch 4 Zuhörer, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Sven ist jetzt weg. Mhm. Aber 4 von denen, die neu sind. Und denen möchten wir auch nochmal ganz klar sagen, wie das System funktioniert. Du hast es ja gerade angesprochen. Wir können jetzt nicht verändern die Grundpfeiler dessen, was passiert. Wenn wir sehen, dass du stirbst, dann stirbst du. Du kannst dich darauf vorbereiten. Aber wenn du versuchst, es zu verhindern, ist dieser Verhinderungsversuch bereits einkalkuliert in der Vorhersehung.
Ja.
Ne? Sodass das ist ja wie eine Weggabelung in dem Moment, wo du dich entscheidest, verändere ich mein Verhalten durch das Wissen, was ich erlangt habe, oder gehe ich ungehindert diesen Weg, den ich auch vorgegangen wäre? Und beide Wege führen aber ans selbe Ziel. Ne?
Ja.
Also das heißt, die Entscheidung in dem Moment ist eine Illusion. Deswegen müsst ihr auch den Frieden damit machen.
Man muss natürlich aufpassen. Das heißt, also wie gesagt, wir haben ja die W-Regel angesprochen. Was auch oft kommt, ist die Frage, wann werde ich sterben? Und ich habe halt gesagt, definitiv an einem Donnerstag. Also ja. 100% Donnerstag. Ich kann nicht ganz genau sagen, welcher Donnerstag, aber egal welcher. Die Person dienstags Bergsteigen denkt sich in dem Moment mal, heute ist Dienstag, heute kann ich nicht sterben. Also kann ich jetzt einfach vom Berg springen, jetzt irgendwie hier tief tauchen, mit Haien schwimmen, all das ist vom Berg gesprungen.
Ja, ist vom Berg gesprungen und dann ist sie mit dem Fuß an so einem Felsvorsprung hängen geblieben, hat sich dort eingequetscht, hat sich den Fuß gebrochen, mehrfach einfach komplett Trümmerbruch, offener Trümmerbruch und hing dann aber mit dem Knöchel in dieser Felsnische,
ja.
Kopf über, also mit dem Kopf nach unten und lag da noch, hing da noch 2 Tage, bis sie halt elendig quasi ja verstorben ist an Blutvergiftung,
ja.
Steinböcke, die dann, also da.
Die durch die sie überhaupt noch so lange überleben konnte.
Ja.
Na, also hätten diese tapferen Steinböcke sie nicht gefunden, hätte sie nicht so lange überleben können. Hätte sie die nicht erwürgt und deren Blut getrunken, um diese 2 Tage noch zu überleben, hätte das nicht funktioniert.
Genau. Und dann ist natürlich die Frage, okay, diese 2 Tage, also unter unbeschreiblichen Qualen.
Richtig, ist das besser?
Ist das besser, weil überlegt. Du, also auch die Details dieser 2 Tage, ne? Also du hängst da kopfüber und du musst ja trotzdem dein Geschäft machen, ne?
Ja.
Jetzt überleg mal, wenn du jetzt dann so einen Steinbock isst und dann kriegst du natürlich kriegst du dann Dünnpfiff.
Klar.
So, und wo geht der Dünnpfiff hin, wenn du kopfüber dort hängst an dieser Spalte?
Ja, ja.
Wo läuft das überall hin, so, ne?
Klar, die Schwerkraft gilt auch mittwochs.
So, und so. Da ist natürlich die Frage, ja, war es das jetzt wert? So, und dann ist sie natürlich an einem Donnerstag verstorben und
ja. Also da wirklich höllisch aufpassen, versucht nicht dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Es hat noch nie funktioniert und es wird, lass mich kurz nachdenken, wird auch nie funktionieren.
Es wird nicht funktionieren. Wir haben sogar, wir werden in 13,5 Jahren ungefähr, wird es in Österreich einen Kanzler geben, der tatsächlich dann auch zu dir geht.
Oh, wirklich?
Ja, Fritz Kuhn. Und der wird quasi dich dann ausfragen und du wirst ihm auch sagen, wann seine Legislatur endet. Er wird ja quasi abgesetzt sozusagen, ne? Durch Misstrauensvotum. Und da hast du ihm ja gesagt, das ist ein Freitag. Und der wird dann versuchen, den Freitag in Österreich aus dem Kalender zu nehmen.
Ja.
Also, und das wird ja auch nicht funktionieren. Nee. Das wissen wir ja alle. Also wir, also du und ich.
Ja.
Ne? Also das klappt einfach nicht. Wer versucht mit dem Schicksal zu, das ist so, als wenn man mit einem 20 Meter großen, in Öl eingeschmierten kasachischen Wrestler versucht zu wresteln.
Das funktioniert nicht.
Ja, das funktioniert einfach nicht.
Ja. Egal, auch wenn der den schlechtesten Tag hat des Jahres, wenn der wirklich einen schlechten Tag hat, der hat nicht ausgeschlafen, der hat schlecht gefrühstückt, der hat vielleicht aus Versehen in seinen Cornflakes das Spielzeug mitgegessen, sowas.
Ja.
Selbst dann hast du keine Chance gegen diesen Wrestler.
So ist es.
Und deswegen, du wirst es nicht schaffen.
Ja, versucht es nicht, weil es macht einfach alles nur noch schlimmer.
Der hat dich im Griff ab der ersten Sekunde. Da hast du noch nicht gesagt, Hilfe, Hilfe, das war eine dumme Idee, da hat der dich im Griff.
Ja. Der hat dich schon im Griff, im Prinzip bei der Geburt.
Ja.
Du merkst es einfach nicht.
Du steigst aus dem Auto aus, dein Fuß berührt den Asphalt und er hat dich direkt am Fuß
gehalten. Er hat dich direkt.
Der hat dich sofort, da hast du keine Chance. Ich sag immer, um es meinen Kunden, die ja oft intellektuell unter mir stehen, versuche ich es mal so zu erklären, dass das Schicksal ist wie ein Bumerang.
Es kommt zurück,
aber
wenn man weiß, wie man werfen muss.
Richtig.
Ja, also es kommt, bei vielen fliegt einfach nur wie ein Stock geradeaus und man fragt sich ja, der funktioniert ja gar nicht. Also es ist ja, denkt man sich ja, was ist das denn für ein Hoax, ne?
Ja. Vor allem, Bumerang kommt immer so zurück, wie man es nicht erwartet. Das ist das, was ich erwarte. Mhm. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal einen Bumerang geworfen, hatte irgendwie Charlie Brown im Kopf, irgendwie, der fliegt jetzt im großen Bogen zurück. Und ehrlich gesagt, bei mir kam der Bumerang noch nie so zurück, wie ich es wollte. Er kam immer mit großer Geschwindigkeit und enormer Härte zurück in mein Gesicht. Fangen ausgeschlossen. Und das möchte ich damit illustrieren, dass man eine Vorstellung hat davon, wie es sein wird, aber selbst wenn man weiß, wie es wird, es einen immer noch unerwartet trifft.
Und auch da muss ich zum Bumerang sagen, das ist ja auch der Irrglaube, dass viele Leute denken, ja, ich habe ihn erfolgreich geworfen, wenn der Bumerang zurückkommt.
Ja.
Das ist natürlich Quatsch. Man hat ihn dann erfolgreich geworfen, wenn er nicht zurückkommt. Und zwar ist der Bumerang ja eine Waffe. Und wenn ich diesen Bumerang nach einem Tier schmeiße, was ich essen will, zum Beispiel einem Komodowaran oder einem Ahnenkondor oder dem Sperber, dann treffe ich dieses Tier und dann fällt ja der Bumerang, weil die Wucht, ja, die kinetische Energie des Bumerangs geht ja in den Körper des Tieres über und tötet es dadurch.
Richtig.
Und dann fallen sowohl Tier als auch Bumerang leblos zu Boden. Das ist der Erfolgsmoment und dann kommt der Bumerang ja nicht zurück.
Manchmal hast du natürlich Newtons Gesetz, dass dann sozusagen der getroffene Sperber zurückkommt. Durch den Energieerhaltungssatz, also wir kennen ja all dieses Kugelexperiment mit 5 Kugeln, dass die Energie übertragen wird. Und so kann es manchmal beim Bumerang auch sein, dass der Bumerang zwar dann im Nest des Sperbers verbleibt, aber der Sperber angestoßen wird, Impulsübertragung, und sozusagen den gleichen Weg zurücknimmt wie ein. Und das ist natürlich dann die besondere Überraschung, wenn dann tatsächlich der Sperber zurückkommt. Aber wo du es gerade sagst, es kommen natürlich auch eine Menge Boomer zu mir. Und denen erzähle ich natürlich immer von dem Boomerang-Effekt, dass sozusagen die Taten, die wir in der Gegenwart tun, natürlich auch Effekte auf die Zukunft haben werden. Stichwort Klimawandel, Stichwort Veränderung der Natur, all das. Also auch da ist der Punkt, nicht nur das, was du jetzt tust, hat eine Veränderung für die Zukunft, sondern auch das, was du alles schon getan hast. Also die Leute kommen zu mir und denken so, ah ja, ab jetzt ändere ich was, ab jetzt ändere ich. Und dann sagt, nein, du hast deine Geschichte schon geschrieben. Ich stelle mir das immer so vor wie ein Buch. Und jeder Buchstabe, den du auf der ersten Seite schreibst, erzeugt automatisch einen Buchstaben auf der letzten Seite des Buches.
Ja.
Und du schreibst quasi von vorne und hinten gleichzeitig. Und je weiter du schreibst, desto mehr wird auch schon das Ende deines Lebens festgelegt durch deine Taten am Anfang. Und wenn du irgendwann in der Mitte angekommen bist, ist eigentlich das gesamte Buch schon geschrieben und du hast nahezu keinen Einfluss mehr auf die Zukunft.
Ja, das ist die Lehre des Queen Sassala.
Genau.
Und da gehe ich auch mit. Ich bin auch Anhänger. Wir haben Wir haben uns, für alle Leute, die uns, sind ja noch jetzt zwei Leute dabei, die zum ersten Mal da reinhören, da haben wir uns ja kennengelernt im Tempel damals.
Richtig, das war gut, da hast du versucht, mit dem Baum des Übels in Kontakt zu treten. Damals hattest du es noch nicht geschafft und da haben wir uns getroffen und es war ein netter Abend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war ein sehr netter Abend. Ich wusste ja, dass du Rotwein magst, dann habe ich dir direkt, um dich zu necken, einen Weißwein mitgebracht.
Ich fand es interessant, vielleicht können wir mal die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war damals am Strand unterwegs und habe Muscheln gesucht und schaue in die Ferne und denke mir, was liegt denn da auf dem Strand? Was liegt denn da? Ist da irgendwas, hat da jemand seinen Ball verloren oder so? Und dann komme ich näher und denke mir, Moment mal, das ist ja ein menschlicher Kopf, der da liegt. Und ich meine, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hatte nicht vorhergesehen, dass ich an dem Tag noch eine Leiche oder einen enthaupteten Menschen sehen würde. Stellt sich raus, du hattest dich, und der Effekt bleibt mir bis heute in Erinnerung, du hattest dich bis zum Hals in Sand eingegraben, sodass nur noch dein Kopf rausschaut und du starrst auf das Meer, das immer näher kommende Meer, das ja schon bis zu deinem Kinn an dich herangeschwappt ist. Mhm. Und ich war so fasziniert von diesem Anblick, dass ich nicht anders konnte, als dir einen ganz zärtlichen Kuss auf die Stirn zu geben, gegen den du dich nicht wehren konntest in dem Moment, aber vielleicht auch nicht wolltest.
Ja, das grenzte schon ein bisschen an sexuelle Übergriffigkeit.
Es hat sich in dem Moment für mich richtig angefühlt. Tut mir leid, wenn das nicht so war. Mhm. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich fand's spannend. Du hast mir auch tatsächlich nie erklärt, was da passiert ist in dem Moment, wie es dazu kam.
Also, das ist für viele Leute, wenn man einen Erweckungsmoment hat, erstmal ein Schock. Und die Selbstzweifel. Stimmt das, dass ich ein Sehender bin? Und ich weiß noch genau, wie das bei mir war. Ich habe geduscht. Und dann habe ich mir, und das habe ich häufiger mal so gemacht, dass ich mir denke, ja, ich gucke jetzt gleich mal auf die Uhr. Mein Handy lag dann da so auf der Ablage und ich steige aus der Dusche und ich denke mir, hey, es ist jetzt 14.37 Uhr. Ich war mir völlig sicher, es ist 14.37 Uhr, obwohl ich sehr lange geduscht hatte und davor auch nicht auf die Uhr geguckt hätte unbedingt. So. Ich drücke so aufs Display des Telefons und steht da 14.37 Uhr. Mhm. Und das war so, pff, wo ich dachte so, fuck. Ja. Woher wusste ich das denn jetzt? Und dann, das war so der Erweckungsmoment, den ich hatte und zwei Wochen später war ich dann bei Marquise Alala, wo wir uns kennengelernt haben. Und das war für mich so, okay, pass auf, ich habe geguckt, ich habe gesucht und ich habe mir gesagt, wenn das stimmt, wenn ich ein Sehender bin, dann kann ich mich hier einbuddeln vor der Flut und ich werde nicht sterben, weil ich werde gerettet werden. Weil ich habe das ganz klar gesehen, dass jemand kam, der mich da rausgebuddelt hat und mich da weggezogen hat. Ja. Und ich habe es drauf ankommen lassen. So. Und das kam dann ja auch jemand. Du hast mich dann liegen lassen. Aber da kam dann auch dieses nette Ehepärchen aus.
Nee, weil, um es mal zu sagen, ich musste nicht los, weil ich hatte einen Tauchkurs an dem Abend im Pool für Anfänger. Du tauchst erst im Pool und dann, bevor du ins Meer gehst. Mhm. Und ich war eh schon zu spät, deswegen, also, ja, ich hatte einfach keine Zeit in dem Moment. Ich musste los und
ja, du wusstest ja, wahrscheinlich dann. Oder wusstest du eigentlich, was passiert? Oder?
Ich habe es nicht gesehen.
Weil du konntest jetzt ja nicht davon ausgehen, dass ich, also dass dann noch dieses Pärchen aus Emden kommt.
Ich habe an dem Tag, an dem Abend, ich habe alles vorher gesehen, was passiert.
Ja.
Nur dich. Dich habe ich nicht gesehen. Ja, ich wusste, was beim Tauchkurs passiert. Ich wusste genau, wie das ist mit der Baranzeige, mit den Handsymbolen und so. Hatte ich alles vorhin schon gesehen. Das muss mir der Lehrer gar nicht erklären. Es sind ja nur noch Proforma, um den Schein auszufüllen. Ich kannte das ja alles schon. Ich habe an dem Tag alles gesehen, was passieren wird. Nur dich habe ich nicht gesehen. Und da habe ich mir schon gedacht, Moment mal, das ist ein besonderer Mensch. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, ja, das ist das Schicksal, da muss was passieren. Da müssen wir eigentlich der Vorahnungspflicht nachgehen. Und da kam mir die Idee mit dem Podcast, dass wir da vielleicht durch Werbung Geld verdienen können.
Ja, also du schmierst mir da natürlich jetzt auch schön so Agavendicksaft um die Lippen so. Wenn du sagst, ich bin da was Besonderes, ja klar, weißt ja, bin ich natürlich auch anfällig für solche Erkenntnisse. Aber ich frage mich das wirklich seit dem Tag. Und das ist so eine der wenigen, und das ist ja, wenn man dann keine Antwort hat auf solche Fragen, es quält einen ja, umso mehr man für alle anderen Dinge Antworten hat. Und ich frage mich, warum hast du mich denn da nicht ausgebuddelt eigentlich?
Wie gesagt, ich hatte ja den Termin mit dem Tauchkurs.
Ja, aber du wusstest ja nicht, dass das, das Epos End noch kommt. Also du hättest ja in dem Moment auch davon ausgehen müssen, dass ich dann da ertrinke.
Ich war leider schon 2 Minuten zu spät und ich wusste, dass es noch den kompletten Strand, da musst du noch die Treppe hoch entlang an diesem Holzweg und so. Ich war leider einfach in Zeitnot. Das tut mir auch leid, aber es ging ja gut aus.
Ja.
Danke nochmal an dieses Ehepaar aus Emden. Aber du hattest ja recht. Ich finde das ja mutig von dir, dass du sagst, du bist bereit, deine Gabe so sehr auf die Probe zu stellen, dass du dein eigenes Leben in die Waagschale wirfst. Ich glaube nicht, dass ich da das machen würde, ehrlich gesagt.
Aber warum denn nicht?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass bei mir dieser Erweckungsmoment anders war. Bei dir war es ja das mit 14 und 37, dass du da gewusst hast, du bist anders. Bei mir war es ein bisschen anders. Und zwar war es bei mir so, ich habe lange mit, also bevor ich Wahrwisser geworden bin, habe ich lange als Ballonkünstler gearbeitet. Also Heliumballons, längliche Ballons, verschiedener Art, Verkauf, Vertrieb, all das. Und da ist es natürlich wichtig, dass du deine eigene Marke darstellst. Deswegen hatte ich auch so ein Auto, so ein buntes Auto, wo die Ballons drauf waren, wo auch hinten ganz viele Ballons dran hingen. Also das war so eine 30 Meter lange Schnur und dann ganz viele Ballons, wo hinten dran auch noch so ein Banner war mit Webseite und wo mein Shop war und so. Ich hatte ja damals in Innsbruck noch den kleinen Laden und all das. So, und jetzt hatte ich also diese riesigen Schnur mit diesen Heliumballons hinten bei mir an der am Auto dran. Und dann musste natürlich auch was darstellen können auf der Straße. Deswegen bin ich einmal in der Woche in die Waschstraße gefahren. Jetzt bin ich in die Waschstraße gefahren, hatte in dem Moment nicht ganz realisiert, dass ich ja noch diese Schnur mit den Heißluft, mit den Heliumballons hinten dran habe. Gehe also in diese Waschstraße rein. Mein Auto wird komplett nass. An dem Tag habe ich leider vergessen, Verdeck zuzumachen.
Oh nein.
Das heißt, von oben kam diese rotierende Bürste, kam quasi direkt durch das Verdeck durch, direkt in den Innenraum des Autos, bürstete mir quasi direkt ins Gesicht. Ich war überflutet, komplett das nasse Wasser, diese Bürste stand mir ins Gesicht. Und was ich nicht wusste, ist, dass das eine Waschstraße war, wo leider eine Hochspannungsleitung komplett über die Waschstraße gebaut wurde.
Ja.
Und jetzt in dem Moment, in dem diese Bürste in mich eindrang quasi, also in den Raum sozusagen mich komplett durchnässt hat, haben diese Ballons, diese Hochspannungsleitung berührt, haben sich so verheddert, dass, wenn so eine Waschstraße einmal anfängt, das kann ja nicht aufhören, ziehen die also einmal komplett in die Waschstraße rein, sodass diese Hochspannungsleitung verbunden ist mit der Waschstraße, ist ein Riesenblitz, ein Riesenschock durch das ganze Wasser, den ganzen Schaum, wurde das quasi geleitet in mich hinein, ein alles ist in gleißendem Licht aufgegangen, überall Stromspuren, diese Bögen wurden errichtet, alles, die Ballons sofort explodieren, Helium, du weißt ja, riesiger Feuerball drang alles ein, also eine Melange aus Elektrizität, Wasser, Schaum, Feuer, durchfuhr diese komplette Waschstraße und da habe ich gemerkt, oh, da passiert gerade was. Ich habe das wirklich gespürt, dass da was passiert mit mir.
Mhm.
Und am nächsten Tag schaue ich Snoopy und hatte plötzlich so dieses Moment mal, der hat am Ende das Stück Torte gegessen. Ich hatte dieses Bild, das Stück Torte in der Hand von Snoopy. Kennst du die Folge?
Ja.
Endet, hat ein Stück Torte in der Hand. Und ich kannte die Folge
nicht. Und da hast du zum ersten Mal
das. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein.
Wahnsinn.
Und da ging es los. Da ging alles los. Und ich glaube, dass bei dir war es ja das mit dem 14.37 eine andere Art von Erweckungsgeschichte. Aber ich glaube, das war für mich der Punkt, wo ich dachte, da sind eine gewisse Restzweifel immer noch geblieben. Bei mir.
Ja, also das ist. Also es ist eine unfassbare Geschichte, ne? Also die ist echt.
Ja.
Und
ich sag mal so, hätte ich damals schon die Gabe gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht in die Waschstraße gefahren. Weil,
ja, aber
können wir auch darüber reden, die Gabe ist natürlich lukrativ für uns Geschäftsmodell natürlich und wir reisen natürlich viel, Toronto und natürlich auch die verschiedenen Tempel. Und es ist aber natürlich auch eine, kann natürlich auch eine Bürde sein.
Es ist natürlich eine Bürde, mit der man umgehen muss. Und also ich bin immer noch also richtig weggeblasen, also von dieser Geschichte, die du da so erzählst. Das ist ja auch selten, dass so eine Erweckung so spektakulär ist. Ne? Man sagt ja immer, Gott, der macht keinen Karnevalsumzug, ne? Sondern der ist halt eher für die einfachen Botschaften zu haben. Der findet Erweckung in den kleinen Dingen des Lebens und er macht da jetzt irgendwie nicht so ein Mardi Gras aus so einem Erweckungsmoment draus. Ne? Deswegen sind ja viele Leute, auch viele Gelehrte, immer recht skeptisch, wenn die Geschichte so spektakulär ist. Und ja, deswegen bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen überrascht, dass dein Erweckungsmoment so folkloristisch, bombastisch einfach ist. Aber ich freue mich da auch für dich. Also das ist...
Damals, als wir auch zusammen im Tempel waren, ich hatte ja eine Einzelsitzung bei Berin Shahn und da haben wir das Ganze nochmal aufgearbeitet und der meinte auch, das wirkt alles sehr unglaubwürdig, sehr konstruiert. Ich konnte aber zum Glück, und da bin ich glücklich bis heute, ich habe tatsächlich den Kassenzettel von der Waschstraße, es hat 9 Euro gekostet, für die Waschstraße, das einmal das ganze Programm, habe ich tatsächlich mitgenommen. Ich habe das aufgenommen. In dem Moment, also wusste ich, das ist was Besonderes, das ist, hier passiert gerade was, und habe dann diesen Kassenzettel behalten und konnte eben auch Berin Gahn da den Kassenzettel zeigen und sagen, nein, hier, Esso, damals Innsbruck, ist das tatsächlich so passiert, und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass auch bei ihm was passiert, und ich habe ihn noch nie so schweigsam erlebt.
Ja, ja, ich hatte mit ihm ja jetzt noch gar keine Einzelsitzung. Also Glückwunsch dafür übrigens.
Danke, das war auch wirklich erleuchtend. Also das hat mir auch wirklich viel gegeben. Und ja, er meinte natürlich, also es war so eine Art Nachhilfesitzung. Also ich möchte jetzt auch gar nicht angeben oder so. Er hat schon gemerkt, dass aus der Klasse, wo ja auch du dann warst, ja, dass ich da einfach noch ein bisschen Unterstützung brauche. Und ja, er hat mir viel gegeben. Und ich bin dann auch mal durchgefallen, kann man auch sagen. Aber habe es dann im zweiten Anlauf dann doch noch geschafft. Von daher war ich da auch sehr dankbar für seine Zuneigung und Aufmerksamkeit. Schade, was mittlerweile aus ihm geworden ist. Also diese schillernde Persönlichkeit, wie dann doch sich das in ja, Kommerz und den vielen, vielen schlechten Alben dann auch aufgelöst hat, irgendwie diese Persönlichkeit, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich bin ja nicht so der Polka-Fan. Weiß nicht, wie du dazu stehst.
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich habe das anfangs genauso gesehen wie du. Wenn man einem Mann folgt, der eine ganz klare Vision hat und einen sozusagen auch einführt, so eine Art Sherpa ist, für alle, die den Berg der Erkenntnis hochsteigen wollen, dann wird er natürlich zu so einer Vaterfigur fast schon, zu so gottgleicher Vaterfigur schon. Und wenn du dann siehst, wie diese unantastbare Entität auf einmal sowas Banales macht, wie jetzt eine Polka-Gesangskarriere auf Mallorca, dann denkt man sich natürlich, okay, warte mal, war das alles echt oder,
ja,
also ist das eine Botschaft, steckt da was hinter? Und ich glaube aber, und damit habe ich dann meinen Frieden gemacht, ich glaube, dieser Mann, um jetzt bei dem Sherpa-Bild zu bleiben, der hat so viele Leute auf den Berg der Erkenntnis geführt, ist wieder runtergegangen, ist wieder raufgegangen und so weiter und so fort. Und irgendwann wird er sich gesagt haben, ich habe genug getan für andere, ich habe genug getan für die Wahrheit, für die Wahrhaftigkeit, jetzt tue ich was für mich. Und hat seine innere Leidenschaft gefunden und macht jetzt das, was er immer schon machen wollte, was sein persönlicher Traum ist. Und da habe ich schlagartig meinen Respekt wiedergefunden für ihn.
Es ist eine Interpretation, ich habe eine andere. Also ich habe ihn ja, wie gesagt, kennengelernt als Berin Gahn, der Erleuchtete. Und mittlerweile ist er unterwegs als Tanga-Toni auf Mallorca. Und ich glaube einfach, dass er sein Schicksal herausfordern will. Dass ihm wahrscheinlich ein sehr geradliniger Lebensweg gezeigt wurde. Das ist ja oft so in diesen Mönchsenklaven, das hat einen geordneten Tagesablauf und da hat natürlich auch eine Idealwelt, stellt das dar, wie so ein Leben zu sein hat. Ich glaube, es ist für ihn ein nächster Schritt auf dem Berg der Erkenntnis. Ich glaube, er nimmt den Skilift. Er nimmt den Schlepplift der Erkenntnis auf den Berg der Erkenntnis, um die schwarze Piste runterzufahren. In der Hinsicht, dass er sein Schicksal herausfordert und wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem macht, was das Schicksal ihm gezeigt hat. Um hier wahrscheinlich noch eine weitere Stufe über 1, er ist ja auf 1, deswegen erstaunt es mich so, dass du dich auch für 1 hältst, er ist ja schon auf 1 und denkt sich wahrscheinlich, ist 1 wirklich das Ende? Was ist mit 0,7, 0,3, 0,08,
0,009? Aber das ist ja blasphemisch, ne? Also das ist...
Könnte man so sagen, könnte man so sagen. Das hat was
von Icarus, weißt du?
Ja, ja, absolut. Ich sehe das sehr kritisch. Ich sehe das sehr kritisch, sowohl musikalisch als auch ja, spirituell. Kann mir aber vorstellen, dass das Ziel ist, dass er wirklich mit der Brechstange versucht, vom Weg abzukommen.
Ja, er ist ja nicht der Erste. Sierungrad der Ältere zum Beispiel vor 518 Jahren hat das probiert, ist bis heute abschreckendes Beispiel in jedem Lehrbuch, dass man nicht tiefer tauchen soll, als das Wasser tief ist, ja. sozusagen. Und er versucht das, und das ist für mich, ich verstehe das, dass du irgendwann, wenn du diesen Erkenntnisgrad hast, den er hat, ja, dass du irgendwann sagst, okay, es muss ja noch weitergehen jetzt. Ich bin jetzt hier irgendwie 47, ich lebe ja noch 18 Jahre, bis ich dann halt sterbe an Unterkühlung. Das weiß er ja. Und der denkt sich, okay, soll ich jetzt genauso weitermachen? Ich habe doch jetzt alles erreicht, klar. Aber das ist halt blasphemisch. Und ich glaube, dass das bestraft wird. Und ich glaube, dass niemand unterhalb der Eins existieren kann. Das ist mein fester Glaube. Niemand steht unter der Eins.
Ja.
Auch nicht 0,9.
Es ist eine schwierige Situation. Ich bin ja Snowboarder und hab gemerkt, dass was der beim Snowboarden am meisten dich zu Fall bringen kann, ist gar nicht die glatte Piste. Weil bei der glatten Piste, da kannst du deine Balance anpassen. Wo will ich hinfahren? Will ich schnell nach links, langsam nach links? Was gefährlich werden kann für den Snowboarder, ist, wenn man in die Fahrrinne eines anderen Snowboarders reingerät. Hm. Weil dann kannst du plötzlich, wenn du dann dein Gleichgewicht verlierst, kannst du deine Fahrt nicht mehr anpassen, weil du in dieser Rinne drin bist, in dieser Rille. Und du kannst ja nur durch deinen Fahrtweg deine Balance anpassen. Also die Änderung der Balance ist automatisch eine Änderung des Fahrtweges. Und da musst du mal aufpassen. Wenn du mal in dieser Rille drin bist, dann ist die Sturzgefahr sehr hoch. Und ich glaube, bei ihm ist das so ähnlich. Er sieht sich in dieser Lebensrinne darin und befürchtet vielleicht, dass er die Balance nicht mehr anpassen kann. Es ist ja, und das ist ein Problem, mit dem wir uns täglich rumschlagen. Determinismus, inwiefern kann man da aussteigen aus dieser Rinne? Inwiefern kommt man zurück und inwiefern stürzt man dann eines Tages auch?
Ja, also das Beispiel ist wunderschön, weil der einzige Weg, nicht zu stürzen, ist der, den Weg der Rinne zu gehen.
Ja.
Ja. Und das fühlt sich natürlich fremdbestimmt an, weil du sagst, hey, ich will jetzt nach links gehen, aber die Rinne geht nach rechts. Und wenn du die Rinne nicht siehst, fühlt sich das für dich völlig natürlich an. Du wirst quasi wie ein Fluss im Flussbett geleitet. In deinem Bild war es jetzt der Snowboarder in der Rinne, aber du siehst die Rinne nicht und dann fühlt sich das nicht fremdbestimmt an. In dem Moment, wo du der Sehende bist, siehst du die Rinne. Ja, von daher ist es ein sehr schönes Bild. Und wenn du dann aber nicht mehr im Einklang bist mit der Rinne, mit dir selbst, sondern versuchst, und das ist eben diese Arroganz, die Blasphemie, die er in dem Moment auch hatte, wenn du sagst, ich will meine eigene Rinne zeichnen, ich will jetzt Schnee haben, der unangetastet ist, wo noch niemand vor mir war, ich will Neuschnee haben, ich will meine eigene Rinne zeichnen, ja. Dann muss ich sagen, das widerspricht allen Lehren, die wir da hatten. Und das ist ein Punkt, da gehe ich nicht mehr mit. So, weil das, stell dir mal vor, das funktioniert jetzt. Ja. Stell dir mal vor, er würde auf einmal ausbrechen, würde unterhalb der Null existieren und würde seine eigene Rinne zeichnen. Was würde das bedeuten? Was würde das für uns bedeuten? Wären wir dann arbeitslos? Was ist, wenn jeder diesen Erkenntnisgrad erreicht, aus seiner eigenen Rinne auszubrechen? Das wäre doch völliges Chaos.
Ja, es ist schrecklich.
Das wäre doch völliges Chaos.
Aber man muss sich natürlich damit abfinden. Also bei mir war es letztens so, ich hatte letztens wieder ein Date. Und Daten ist ja was für viele Leute.
Übrigens.
Ja. Es ist ja was sehr, sehr Spannendes, Prickelndes, Interessantes. Für uns natürlich nicht. Für uns ist es Arbeit quasi.
Ja.
Weil du schon beim Match auf Flinder weißt du einfach schon, oh nein, ich habe die Jacke falsch rum an, ich bestell den falschen Drink, der Barkeeper versteht mich nicht, gib mir einen falschen Drink, gib mir einen Pinocchio-Becher anstatt einem Whisky. So, du weißt ja schon, was passiert. Und du sitzt dann wirklich da, hast dich geduscht, dich vorbereitet, Parfüm aufgelegt, sitzt zu Hause, Treffpunkt in 20 Minuten und du denkst dir, soll ich das wirklich noch machen? Soll ich diese konstante Demütigung, Schulkollege sitzt in derselben Bar, erzählt, wie ich damals der einzige Vollidiot war, der mit seinen Ballons rumgespielt hat, keine Freunde hatte, irgendwie all das, Date dreht sich beschämt ab. So, ich sehe das alles schon vor mir, soll ich da jetzt wirklich noch reingehen in diese soziale Knochenmühle, soll ich da wirklich rein? Und natürlich musst du's. Du musst es. Es passiert so oder so. Du musst auf dieses Date gehen, auch wenn du weißt, dass es verkorkst ist und am Ende dann einfach den Pinocchio-Becher des Schicksals auslöffeln.
Ja, so ist es. Jesus.
Ja.
Der erste Wahrwissende war. Na, er war nicht der erste, aber er war ein großartiger Wahrwissender.
Ja, und toller Schreiner.
Also toller
das
Schreiner.
Wird oft vergessen. Natürlich, er hat viele große Taten getan, aber wirklich, schau dir seine Tische an, schau dir seine Stühle an.
Ist der Hammer.
Also diese Verzierungen.
Ich habe noch einen von ihm tatsächlich.
Wirklich?
Ja, ich habe noch einen Tisch. Original Jesus-Tisch.
Also das ist ein handwerklich so tolle Technik.
Ich finde, 2000 Jahre alt, der Tisch.
Das geht oft vergessen.
Der ist wie 2 Wochen. Der ist super.
Ja.
Also Wahnsinn. Der auch, wie das versiegelt ist, das Holz, ne? Also der hat damals so aus Ahornsirup so eine Versiegelung selber zusammengemischt. Keiner weiß genau, wie die Rezeptur ist. Die haben teilweise versucht, das so ein bisschen abzuspachteln und dann unter Mikroskop und so. Keine Chance.
Keine Chance.
Ganz, und das ist, bis heute ist der Tisch komplett versiegelt. Also ich kipp da teilweise Sachen aus, da geht nichts ins Holz rein. Das ist der absolute Hammer.
Aber die Schubladen, wie toll sie ineinander greifen.
Der hat die erfunden, auch die Schubladen.
Kompletten verschiedenen Sachen.
Also Jesus hat die Schublade erfunden. Ja, das ist der absolute Hammer.
Darüber spricht keiner. Wo ist der Feiertag?
Ja, eben, Feiertag der Schublade. Aber Jesus, um zurückzukommen zu Jesus, der ja Sehender war, einer der größten Sehenden in der Geschichte, der wusste ja auch um seinen Weg. Ne? Und er hat ja auch mit sich, und das ist dann ja auch beschrieben in der Bibel, er ringt mit sich, soll er diesen Weg wirklich gehen? Gibt es eine Alternative in der Zwiesprache mit Gott? Gott in dem Fall natürlich, das kann man unterschiedlich interpretieren. Heute sieht man das eher so als diesen langbärtigen Großvater im Himmel, der über alles bestimmt und wacht und so. In Wirklichkeit ist natürlich in dem Moment, die Gottfigur ist natürlich die Null. Die Null ist ja die Gottfigur.
Ja.
Quasi das alles gebündelt, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Ne, das ist halt alles Gott. Und in dem Moment, diese Zwiesprache, die er hält, soll ich das wirklich machen? Muss ich das wirklich? Muss ich diesen Weg wirklich zu Ende gehen? Hält er die Zwiesprache mit der Null mit Gott? Und er entscheidet sich natürlich, weil das alternativlos ist. Und das soll uns die Bibel ja auch lehren. Es ist alternativlos. Du musst in deiner Rinne bleiben. Ja. Du musst diesen Weg gehen. Und viele Nichtsehende haben ja die Bibel für sich in Beschlag genommen, ja, und tun so, als wenn das irgendwie ein Wort ist, was an sie gerichtet ist. Ja. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Buch für die Sehenden und dementsprechend interpretieren wir die Dinge natürlich ganz, ganz anders. Und ein Beispiel, zum Beispiel Moses, ist völlig falsch interpretiert. Mhm. Moses teilt das Meer und macht sich seine eigene Rinne.
Ja.
Und was da nicht drin steht, später wird Moses ja knallhart dafür abgestraft. Ne? Also seine,
ja, wir haben gesagt, was für eine dumme Idee.
Ja.
Jetzt haben wir überall das Wasser, das muss ja irgendwo hin. Ja, also die Rinne, die sich teilt, das Wasser muss ja irgendwo hin. Das geht ja über die Ufer.
Ja. Ne? Und das halt, viele hören auf zu lesen. Das ist halt so verkürzt, dass es schmeckt, sag ich mal, damit diese Heldenrolle passt. Aber viele kennen ja die Gesamtgeschichte nicht. Das ist so, als wenn man diesem Puzzle auf einmal noch 1000 Teile hinzufügt und auf einmal gibt es ein ganz anderes Bild. Ja. Und da können wir jetzt mal mit aufräumen. In der alten Original-Bibel für die Sehenden, die also 6000 Jahre alt ist, dort steht ganz klar, er geht diesen Weg und danach geht alles vor die Hunde. Also seine Frau betrügt ihn, seine Schafherde verlässt ihn, seine Bienen sterben alle komplett, aber die sterben, weil sie ihn stechen. Ne?
Ja.
Die sind so rasend vor Wut, als wenn sie irgendwie kosmisch gelenkt werden, gegen ihn gerichtet sind.
16.000 Bienen hatte er ja.
Ja.
Mehrere Stöcke, die ihn alle innerhalb eines Nachmittags jede einzeln gestochen hat, nur um, also die nehmen den eigenen Tod hin, nur um Moses zu schaden.
Ja, und dann war der halt einfach komplett zugeschwollen, alles tat ihm weh, keine Stelle seines Körpers war nicht gestochen, ja. Und dann gibt's ja diese Odyssee, da taumelt er da durch das Wirtshaus, dann klopfen ihm alle auf die Schultern, ja toll gemacht, Moses.
Schmerzen.
Und ohne Ende Schmerzen, er kann gar nichts mehr wirklich essen, weil die ihm auch im Innenraum komplett zerstochen haben, dann muss er erstmal 7 Tage Hunger leiden, bis das ein bisschen abgeschwollen ist, dann darf er zum ersten Mal was essen, dann ist der Käse komplett geschimmelt.
Ja.
Und dann kriegt er Durchfall und Magenkrämpfe, dann rutscht er aus, fällt da die Treppen runter, bricht sich eigentlich fast jeden Knochen, liegt dann monatelang im Bett, kann sich nicht bewegen.
Trifft seine Ex-Freundin, super unangenehm. Ich glaube, das kennt jeder, du wirst gerade von 16.000 Bienen gestochen und dann kommt genau deine Ex-Freundin an derselben Bushaltestelle an.
Ja.
Fucking nervig.
Absolut.
Fucking nervig.
Also der hat eine richtige harte Zeit danach gehabt und die Message ist eigentlich, ihr spaltet eben nicht das Meer. Ja. Bleibt in eurem Pfad. Ja.
Deswegen auch hier nochmal bitte die Bitte an euch, wenn es geht, spaltet nicht das Meer, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir alle kennen die Situation, aber versucht es so wenig wie möglich zu machen. Versucht es auf ein Minimum zu reduzieren und wenn dann nur einen kleinen Spalt, wenn es geht.
Ja, also dieses, komm, da schlüpfe ich eben durch. Ja, ne?
Das ist...
Also da muss ich auch nochmal zu sagen, ne? Das ist ja ein physikalisches Gesetz. Dieses, das sieht ja keiner, ne? Das ist ja Quatsch. Das ist einfach nur so, je kleiner das ist, die Blasphemie, die man begeht, ne? Desto geringer ist auch der Backlash, sag ich mal. Wenn du direkt ein Meer spaltest, du bezahlst ja den Preis. 1:1. Das ist ja Yin und Yang. sozusagen die alte Sehenden-Weisheit. Wenn du ein Meer spaltest, und sagen wir mal, das hat 10.000 Kilo Gewicht, ja, dann musst du danach auch 10.000 Kilo Gewicht kompensieren, die auf dich eindrücken. Mhm. Und das ist das, was Moses passiert ist. Also wenn ihr jetzt denkt, ja, das ist ja nur eine Pfütze, die ich spalte, ja, dann sind es vielleicht 100 Gramm. Aber diese 100 Gramm müsst ihr trotzdem an anderer Stelle ertragen.
Vor allem die Leute stellen sich auch so vor, als wenn man das Meer spalten würde, dass dann einfach irgendwie so ein Weg entsteht. Das ist ja Meeresboden.
Ja.
Das sind ja Korallen und irgendwelche Rochen und Muränen und so. Da musst du ja überall drüber klettern und hoch. Und das ist ja einfach nicht ein Spaziergang dadurch, sondern das ist ja alles matschig und saftig und quatschig.
Wie eine Wattwanderung.
Wattwanderung. Schon, ja. Du hast diese ganzen Würmer da liegen. Es ist ja wirklich absolut grauenvoll. Also wirklich bitte, bitte, bitte versucht das zu reduzieren. Wollen wir mal in unsere Rubrik gehen? Vorhersagen für die Woche.
Gerne.
Wir machen jede Woche Vorhersagen natürlich, dafür kommt ihr auch, hört uns hier jede Woche und da machen wir natürlich ein paar Vorhersagen. Und zwar eine Frage, die uns geschickt wurde. Hey Jungs, Leute, ich gehe gerne ins Kino. Jetzt, wo das Marvel Universe langsam auserzählt wird, frage ich mich natürlich, was ist das nächste große Franchise? Können wir natürlich beantworten.
Absolut. Poopman. Poopman ist das neue Franchise. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Dadurch, dass das Wasser von Shaggy, einem anderen Antagonisten, radioaktiv verseucht wurde in Gotham City, ist quasi die Kacke von den Leuten auch radioaktiv verseucht. Sie wird in die Kanalisation gespült und dort sammelt sie sich. Mhm. Und durch diese Radioaktivität entsteht eben aus dieser gesammelten, aus diesen Fäkalien eben Poopman. Und Poopman ist halt ja sauer natürlich, verwirrt, weil er entsteht, er weiß nicht, wer bin ich, was bin ich, warum bin ich, ja, diese W-Fragen. Und Poopman wird halt immer größer, je mehr Kacke er halt sozusagen in seinen Leib hinzufügen kann. Und am Anfang ist er ganz verwirrt und ich will den Film jetzt spoilen, mhm, weil warum schaltet man sonst ein?
Wir haben eine Spoilerwarnung gegeben.
Ne? Wir haben jetzt eh nur noch einen Zuhörer, der neu dabei ist. Und da ist es halt so, dass Poopman am Anfang oder bis zur Mitte des Films ist er so diese chaotisch neutrale Macht und dann trifft er aber einen Mentor, ja, trifft seine Mentorfigur, ja, Zibelbrax. Mhm. Und Zibelbrax lehrt ihn sozusagen den Weg und dann, weil du weißt bis Mitte des Films nicht, wird der Antagonist oder wird der Protagonist, also wird er ein Superheld oder wird er ein Antiheld und in der Mitte des Films findet er seinen Weg und er wird gut, er wird sozusagen Superheld. Mhm. Und Poopman kämpft dann gegen
Winnie the Poopman.
Winnie the Poopman.
Ja, das ist der große Spoiler. Jetzt haben wir es gesagt, aber ja, also gar könnt ihr euch sparen. Das Kinoticket ist nicht nötig. Wisst ihr schon. Johannita fragt, werde ich jemals meine große Liebe finden?
Nein.
Und wir haben noch eine weitere Frage von Robert, der wissen möchte, Facebook benutzt kaum noch jemand, Instagram wird auch langsam langweilig. Was ist der nächste große Social-Media-Trend?
Der nächste große Social-Media-Trend ist eigentlich auch relativ schnell erzählt. Und zwar ist es leavemealone.com. Mhm. Leavemealone.com ist so, dass man ein Profil hat und man kann niemanden hinzufügen, keine Freunde. Mhm. Man kann ganz normal posten, Bilder von sich und so weiter, aber niemand kann kommentieren, niemand kann liken. Und das ist in der heutigen Ich-Gesellschaft, ich, kommt das super gut an, weil diese Abhängigkeit von anderen in Form von Likes, ja, dieser kleine Endorphinschub, den andere einem zuteil werden lassen, indem sie mit der Maus einmal auf den Like-Button klicken. Diese Abhängigkeit, dieses Abhängigkeitsverhältnis von anderen, das ist außer Mode. Ja. Sondern man will eher wieder zu sich selbst finden, seine eigene GmbH sein. Und leavemealone.com lässt einen genau diesen Traum leben.
Ja, ist tatsächlich auch ganz passend, weil ich habe mal eine Studie gelesen, dass die meisten Leute ihre eigenen Bilder liken. Mhm. Und dass die meisten Leute auch sich am liebsten die Bilder von sich selber anschauen. Und das ist natürlich dann die logische Weiterentwicklung zu sagen, naja, dann hast du halt einfach eine Plattform nur noch mit Bildern von dir selber, die du auch so oft du willst liken kannst. Also ja, viele Leute gehen ja auf Instagram und wollen dann, ich habe jetzt 13.000 Likes. Unsere Instagram-Seite zum Beispiel, wir haben momentan 18 Likes, könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Werdet ihr eh nicht, aber nur um es mal gesagt zu haben.
Ja, zwei machen's.
Ah, okay, wunderbar. Denn das ist das Problem, du kannst deine eigenen Bilder so oft liken, wie du willst, um dann zu sagen, wow, 13.000 Likes, ganz schön viel. Also von daher leavemealone.com, fantastisch, finde ich auch gut. Rebecca fragt, was bekomme ich zu Weihnachten?
Oh, Rebecca.
Willst du das wirklich wissen? Willst du jetzt wirklich die Überraschung kaputt machen? Aber gut, wir sind keine Fans von Überraschungen sowieso. Ich wurde seit 9 Jahren nicht mehr überrascht. Deswegen, Rebecca, du bekommst zum Geburtstag ein Fotoalbum zu Weihnachten.
Ja. Und zwar ist das Fotoalbum leer. Mhm. Und zwar möchte dir dein Freund Sagemut, Sagemut Wilhelm Brötzel.
Ja.
Der möchte,
den du auf Gut Undershaugen in 2 Wochen kennenlernen wirst.
Genau. Der möchte dir damit sagen, hey, wir kennen uns noch nicht so lange, ja, aber dieses Fotoalbum ist jetzt leer und es wird gefüllt werden mit Fotos von uns beiden, mit ganz vielen tollen Momenten. Oh. Da ist zum Beispiel drin, als du dir das Knie brichst im Heidepark Soltau.
Ja,
das, ne? Da hat das halt er ja fotografiert, weil er am Anfang noch dachte so, ja gut, die ist ja einfach nur da einmal hingefallen da vom, von diesem Einhorn, da ist ja diese Gondel, wo du mit so einer Einhorngondel da so ein.
Genau.
Und dann, da ist sie halt einfach zwischen die Gondel und der Uferbegrenzung, ja, ist sie mit ihrem Knie, weil sie aussteigen wollte, reingeraten, da wurde es so gequetscht und ist halt komplett Trümmerbruch, ne? Ja. Und er dachte am Anfang, ha, wie lustig, wie die da so versucht, vom Boot zu steigen,
ja,
macht ein Foto und du krümmst dich da vor Schmerz und diesen tollen Moment zum Beispiel wird er auch festhalten und da wird es dann auch ein Foto von geben.
Und natürlich auch schön das Kinoticket von eurem ersten Film, den ihr euch zusammen angeguckt habt. Poopman ist natürlich auch mit drin. Also tolle Idee, aber tu uns doch bitte den Gefallen, weil er hat sich da wirklich viel Mühe gegeben. Spiel doch zumindest überrascht, wenn du es bekommst unterm Weihnachtsbaum. Es wird nämlich auch dein letztes Weihnachten sein. Gut, ansonsten haben wir noch eine Frage. Hey Leute, ich brauche Geld. Ich weiß, dass ich 10 Euro irgendwo bei mir verloren habe. Wo finde ich die?
Die 10 Euro, die hast du nicht verloren. Die wurden dir geklaut. Und zwar von deiner Mutter. Deine Mutter Ilse ist in starken finanziellen Schwierigkeiten. Ja, du lachst, aber das ist auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, wie das zustande gekommen ist, ne? Weil sie ist Heiratsschwindler. Und das weißt du ja natürlich alles nicht, weil sie das vor dir verborgen hat. Aber sie ist Heiratsschwindler, aber sie ist die schlechteste Heiratsschwindlerin der Welt. Sie ist nämlich einem Heiratsschwindler aufgesessen,
ja,
der besser im Schwindeln war als sie.
Und das passiert regelmäßig.
Das passiert, ja, weil die so und weil dieselben Jagdpfade abgrasen,
genau,
sozusagen.
Ja.
Und da treffen die dann aufeinander. Und der andere Heiratsschwindler war ein bisschen mächtiger als sie und hat ihr komplettes Geld geraubt. Und sie in ihrer Verzweiflung, sie brauchte ein neues Make-up. Das ist ja berufsbedingt Voraussetzung in der Haaretschwindelei, dass du gut aussiehst. Sie musste sich neues Make-up kaufen und dafür brauchte sie dein Geld und das hat sie dir geklaut und du denkst, es ist jetzt irgendwo noch in der Hosentasche oder so. Das ist natürlich Quatsch.
Ja. Okay, gut. Also tut mir leid, die 10 Euro wirst du nicht finden, aber hast du sonst noch finanzielle Tipps? Ansonsten vielleicht eine gute Aktie oder so?
Das ist, finde ich, eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Sport-Ticker. Ja, denn wie jede Woche haben wir auch ein paar Sportergebnisse, die wir gerne vorhersagen wollen. Zum Beispiel?
Ja. Also im großen Poetry Slam Battle, was mittlerweile auch olympisch geworden ist, tritt dieses Mal an Rebecca Wagenhausen gegen Stefan Stiezenhausen. Sie treten an, beide haben Texte vorbereitet und die Goldmedaille wird Rebecca bekommen.
Ja, große Überraschung. Sie war nicht unbedingt großer Favorit, wobei im Nachhinein rauskommen wird, das spielt jetzt für den Wetteinsatz keine Rolle. Sie hatte ein Verhältnis mit allen drei Juroren,
ja,
und hat natürlich dementsprechend die Wertung zu ihren Gunsten beeinflusst, aber das ist dann, wenn es rauskommt, verjährt. Das schreibt sie dann in ihren Memoiren.
Wird übrigens auch verfilmt werden in einem sehr, sehr schlechten Film. Also ein grottenschlechter Film, obwohl die Story ja gut ist, weil sie hat ja in ihrem Poetry Slam Text angedeutet, wenn ihr mich nicht gewinnen lasst, dann veröffentliche ich eure peinlich schlechten Poetry Slam Texte. Die Juroren, also niemand wird ja Poetry Slam Juror, der nicht selber auch, ja, denkt, er sei ein verkanntes Poetry Slam Genie. Aber die Texte sind halt grottenschlecht.
Grottig.
Noch schlechter als es normalerweise bei der Veranstaltung. Also die ist ja wirklich unanschaubar gewesen. Also gewesen wird sie in der Zukunft gewesen sein.
Ja.
Und deswegen ist das ja eigentlich eine gute Verfilmung, ne? Aber leider auch da, der Text, sie hat ja selber das Drehbuch geschrieben, so grottenschlecht.
Das ist grottenschlecht.
Und wirklich, da reimt hinten und vorne nichts, das sind so unsaubere Reime, das ist es ein Stilmittel, ist es Inkompetenz? Ich glaube, die Frage, die sich durch diese komplette Kunstrichtung zieht. Und sehr, sehr schlechter Film, also auch hier unser Movie-Tipp, Daumen nach unten.
Definitiv alles, was man hat, und eine Sache, um das Ganze nochmal abzurunden, ne, was hinterher rauskommen wird, 3 Jahre später, dass ihre komplette Autobiografie abgeschrieben worden ist.
Ja.
Sie hat einfach ein komplettes Leben,
Ja, von Abraham Lincoln. Sie von hat Abraham komplett Lincoln. Die Biografie von Abraham Lincoln abgeschrieben, ja. Was überraschend lange nicht aufgefallen ist. Ja. Weil sie meinte ja auch, ja, ich habe mich damals für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt und so, wo man dachte, ach was, krass, ja,
das wusste ich gar alle nicht. Dachten, das ist metaphorisch gemeint. Ja. Also sie meinten mit Sklaverei die modernen Ketten, ja, an die Menschheit sozusagen gebunden ist. Und alle da, ja, brillantes Bild und so. Aber spätestens, als sie dann da erschossen wurde im Theater.
Merkwürdig.
Also da hat man sich gesagt, okay, was meinst du denn jetzt damit? Ne?
Und es ist ein bisschen krummes Bild und man dachte sich, okay, interessant, das erste Mal, dass tatsächlich in der Autobiografie der eigene Tod thematisiert wird.
Ja, weil Abraham Lincoln war ja Sehender, das muss man ja sagen.
Ja, tatsächlich, ne? Muss man sagen, er hat ja, deswegen hat er auch das Münzgeld erfunden. Einfach sagt er, mein Kopf ist so herrlich passend in diese runde Kopfform, dass ich einfach will, dass das Münzgeld erfunden wurde. Davor hat man ja nur mit Muscheln gearbeitet. Und er wusste ja, wenn mein Profil auf diese wellige Muscheloberfläche kommt, das sieht krumm und schief aus. Er war ja sehr eitel, muss auch dazu sagen. Absolut. Aber hey, zu Recht. Ich meine, er war ein sehr gut aussehender junger Mann. Von daher interessant. All das wird passieren. Macht euch jetzt keine Gedanken drüber. Nein. Schaut euch nur den Film nicht an, der ist grässlich. Nils, du hast noch ein paar Ergebnisse aus dem Baseball.
Absolut. Die Neugraben New Economies schlagen überraschenderweise die Boston Blue Boys mit 17-8. Ja. Das ist tatsächlich, konnte man nicht mitrechnen. Mhm. Also ein kleiner Erdrutsch sozusagen im Baseball. Dann haben wir noch im Gammeln ein sehr interessantes Ergebnis. Und zwar Pooh, the Smoo, gewinnt tatsächlich gegen Itengade im Gammeln.
Wirklich?
Gegen den Weltmeister des Gammelns.
Ich habe mich da gar nicht beschäftigt mit dem aktuellen Line-Up, aber tatsächlich.
Ja, gegen den Gammel-Weltmeister und das ist schon eine große Enttäuschung gewesen tatsächlich. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil viele Leute werden da ihr Geld verlieren.
Mhm. Ja. Kommen wir natürlich noch zu den Ergebnissen im Fußball. Und zwar, der Greuther Fürth FC wird überraschend 1-1 gewinnen in der Überlängerung, in der Verlängerung gegen Sevilla, der hat in der letzten, also es stand 1-1 und dann kam es eben zum Weitschuss und überraschend konnte da der 12. Mann noch aufs Feld geholt werden, um dann in der Überzahl tatsächlich zu siegen. Überraschend.
Überraschend und noch Erdrutsch tatsächlich, der Hamburger Sportverein gewinnt den DFB-Pokal mit einem 17-1 gegen FC Bayern München tatsächlich.
Großartig.
Ja. Und Uwe Seeler,
man glaubt, man sagen muss, dass 15 Eigentore dabei waren, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was da los war, aber anscheinend hat irgendjemand den Spielern nicht gesagt, dass sie aufs andere Tor schießen sollen. 15 Eigentore, bevor das aufgeklärt werden konnte.
Ja, einige sagen jetzt direkt, ja, ist da Geld geflossen vielleicht oder so, ne?
Stimmt.
Aber wir können tatsächlich sagen, es gibt ja dann diesen Prozess, ne, über 7 Jahre. Und am Ende des Prozesses kam halt raus, dass nicht genug Beweise vorhanden sind, um ein Urteil zu sprechen. Also tatsächlich weiß man das nicht, aber wir wissen natürlich, dass da kein Geld geflossen ist, sondern Gold.
Viel Gold. Viel Gold.
Ja.
Richtig viel Gold.
Genau.
Ihr interessiert euch wahrscheinlich für die Ergebnisse des Super Bowls und da müssen wir uns euch leider sagen, der Super Bowl wird leider abgesagt werden wegen starker Winde. Das Eröffnungsspiel wird gespielt werden, allerdings wird jeder geworfene Football geradezu sofort aus dem Stadion heraus geweht, heraus katapultiert und dann nach mehreren verunglückten Versuchen den Ball zu werfen, muss das Spiel abgebrochen werden und die gesamte Veranstaltung wird abgesagt. Also falls ihr dafür Tickets habt, schaut, dass ihr die nicht umgeben könnt oder kauft euch keine Tickets, falls ihr dahin wollt. Wir wissen, wir haben viele Football-Fans. Dieses Jahr leider kein Super Bowl.
Ja.
Schade.
Schade. Wäre übrigens auch ohne Wind abgesagt worden, weil Helene Fischer ist erkrankt und konnte die Halbzeit, sie wird die Halbzeit schon nicht machen können.
Nein, was hat sie denn?
Leichtes Halskratzen so ein bisschen.
Ach, schade.
Ja, und deswegen wäre der Super Bowl so oder so verschoben worden.
Ja.
Aber durch die Winde dann.
Das bedingt sie natürlich. Du kannst ja nicht mit einer leichten Erkältung, einer anbahnenden Erkältung in den Wind. Das ist ja, sie hat ja da dieses komplette Bühnenprogramm mit den Drahtseilen und so, wo sie da von oben kommt. Mhm. Und wenn sie da eben fröstelnd im Wind sein würde, das wäre katastrophal.
Die haben das versucht dann auch mit Thermounterwäsche, aber dann sieht sie nicht so gut aus.
Ja.
Ne? Und das wollten
sie
nicht.
Du kannst ja nicht deinen Hals, also du kannst ja nicht einen Schal tragen.
Als Sänger geht das nicht.
Als Sänger kannst du nicht einen Schal tragen.
Weil der Kehlkopf, das ist so, du musst so präzise deinen Kehlkopf auf und ab bewegen können, in so einer Art, das ist ja fast wie so eine Wiegebewegung. Und wenn du dort was drüber ziehst, dann ist vom, rein vom Körpergefühl her, ne, du hast ja ein bisschen Widerstand. Der Kickoff trifft ja auf den Schal, je enger der ist, desto stärker der Widerstand. Und diesen Widerstand musst du ja irgendwie kompensieren. Und dann triffst du die Töne nicht mehr richtig.
Ja. Das war's mit Sport. Kommen wir zu unserer Rubrik Fashion.
Fashion.
Die neuesten Modetrends, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Es ist natürlich so, wir wissen, viele unserer Hörerinnen und Hörer wollen immer up-to-date sein mit dem neuesten Fashion-Trend. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du da den Schal angesprochen hast. Denn der Schal kommt zurück, aber der funktionale Schal. Der Schal wird nicht mehr nur als reines Accessoire dienen, sondern der funktionale Schal. Wir sehen Taschen in Schals, wir haben Schlüsselringe in Schals, wir haben sozusagen, was früher die Handtasche war, ist jetzt der Schal. Wir haben ähnlich wie, ich weiß nicht, ob du diese Adventskalender kennst, wo du ganz viele Taschen hast, hast du in dem Schal ganz viele Taschen drin, kleine, ja, große. Da ist ein Taschenmesser drin, da ist eine Schere drin, da ist die Uhr drin. All das, was du brauchst, hast du bequem und handlich um den Hals, wärmt dich und du hast alles dabei.
Wunderbar. Und das ist tatsächlich ein Trend, der wird ausgelöst, weil die Queen stirbt und Prinz Charles.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, die Queen stirbt.
Stimmt. Das wirklich, das pocht, das klopft bei mir seit Wochen an der Tür. Mhm. Ständig, immer wenn ich irgendwas sehen will, jetzt irgendwie mit den neuen kulinarischen Trends oder so, immer wieder Queen. Ich sehe immer dieses Profil, immer diese Krone und so. Ich denke mir, jetzt haben wir es aber auch verstanden, aber wir haben es im Podcast noch nicht erwähnt. Deswegen ja, gut, dass du es ansprichst.
Sie stirbt, Prinz Charles übernimmt.
Kannst du ganz kurz den das genaue Jahr und das, ja, da, und das den Monat angeben, mhm, an dem die Queen Elizabeth sterben wird. Ich will ein präzises Datum.
Ja, am 7. September 2023.
Okay.
Aber pass auf, jetzt kommt's. Sie ist nicht wirklich tot, sondern sie täuscht ihren Tod vor. Und zwar ist das so, dass Umfragen ergeben haben werden, dass das ganze Königreich ist nicht dazu bereit, einen Thronfolgerwechsel mitzumachen, solange die Queen lebt. Und die Queen hat aber keinen Bock mehr. Sie sagt sich, pass auf, sie ist ja schon Mitte 90 dann. Ich will jetzt den Rest meines Lebens für mich haben und als normaler Mensch leben. Einmal im Leben, weil sie ist ja schon so früh Queen geworden. Ja. Sie hat ja damals dann, ihr Vater musste ja König werden, und weil dessen älterer Bruder abgedankt hatte, und sie war gar nicht darauf vorbereitet. Sie war immer, ja, okay, irgendwie mein Onkel ist der König. Und auf einmal war ihr Vater der König, und dann war der Vater tot, und auf einmal war sie die Königin. Und sie ist ja Zeit ihres Lebens so überwältigt gewesen von, hatte ganz andere Pläne mit ihrem Leben. Sie wollte ja im Gestüt irgendwie Pferde züchten und so weiter. Und dann hat sie sich gesagt, nee, jetzt die letzten Jahre meines Lebens, wie viele Jahre habe ich noch? 10, 20 gute Jahre vielleicht noch vor mir. Mhm. Die sollen mir gehören. Ja. Dann täuscht sie ihren Tod vor, weil wenn sie das nicht machen würde, die Leute würden es nicht akzeptieren. So, und dann mischt sie sich unters Volk und wird jetzt also als Volander von Braunberg eine adelsniedrige Fürst, Baronin, mhm, sozusagen spielen, die dann aus dem Ausland zurückkehrt, aus den Kolonien, und dort einfach irgendwo an der Küste, an so einer Steilküste dort angeln geht den ganzen Tag. Und ihr Sohn Prinz Charles wird tatsächlich Thronfolger. Und da war ja die Frage, wird jetzt William Thronfolger oder Charles? Und Charles ist ein bisschen unbeliebt. Und deswegen hat er gesagt, ich muss irgendwie mit einem Bang. Und dann haben die so eine Marketingagentur, werden die dann beauftragt haben. Und die haben dann die Idee, pass auf, warum nicht so eine Schal-Kollektion, mhm, zusammen mit der Krönung rausbringen.
Geniale Idee.
Und dann haben die Millionen Euro, werden die dann da reinstecken, um diese Multifunktionsschals rauszubringen. Und das lenkt dann so ein bisschen ab, macht ihn beliebt und wird dann ihm den Weg ebnen sozusagen.
Großartig. Also hier unser Fashion-Tipp, wenn ihr der blinden Masse einen Schritt voraus seid, dann der neue Modetrend, der Funktionalschal. Damit beenden wir unsere Moderubrik und das war's auch schon. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir wissen, ihr werdet nächste Woche auch wieder reinhören, wenn es wieder heißt.
Oh Mensch, wir haben es euch doch gesagt.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.
Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension UZ50 UZ85076EY58. Wir haben es euch doch gesagt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.